das Reich Gottes, die Herrschaft hier auf dieser Erde. So lautet eine kleine Predigtserie, die ich das letzte Mal begonnen habe. Was lehrt die Bibel darüber? Jesus sagt ja mal, dass dieses Evangelium vom Reich wird gepredigt werden auf der ganzen Welt. Das Evangelium ist eine Botschaft von der Gnade, es ist auch die Botschaft vom Reich. Wenn wir von der Gnade sprechen, dann sehen wir es von unserer Warte aus, die was unsere Bedürfnisse stillt. Und wenn wir vom Reich sprechen, dann stehen die Dinge Gottes im Mittelpunkt und wir sehen alles von seiner Warte aus. Ist ein bisschen ein anderer Blickpunkt, aber ich denke, dass er uns angemessen ist, wenn wir Gottes Mitarbeiter sein, dass wir uns auch immer wieder üben, seinen Standpunkt zu sehen, seine Interessen. Wir wissen ja, ich habe es letztes Mal schon darüber gesprochen, auch haben wir auch vorher schon gewusst, denke, dass die Herrschaft Gottes über den Menschen durch den Sündenfall in 1. Mose 3 zu Ende gegangen ist. Das sehen wir sehr deutlich, wenn wir Kapitel 4 bis 6 lesen, also die Zeit zwischen dem Rauswurf aus dem Garten Eden und der Sintflut, sehen wir das sehr deutlich, dass die Gottlosigkeit in dieser Zeit so extrem wird, dass es Gott leid tut, sagt er, dass er den Menschen überhaupt gemacht hat. Ich lese das in Kapitel 6 ab Vers 5. Und der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen auf der Erde groß war und alles Sinnen der Gedanken seines Herzens nur böse den ganzen Tag. Und es reute den Herrn, dass er den Menschen auf der Erde gemacht hatte, und es bekümmerte ihn in sein Herz hinein. Und der Herr sprach, ich will den Menschen, den ich geschaffen habe, von der Fläche des Erdbodens auslöschen, vom Menschen bis zum Vieh, bis zu den kriechenden Tieren und bis zu den Vögeln des Himmels, denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe. Noah aber fand Gunst in den Augen des Herrn. Ja, Noah und seine Familie, das wissen wir auch, sind die einzigen, die überleben diese Katastrophe, dass Gott mit Noah praktisch einen Neustart macht. Alle hier drinnen stammen von Noah ab und von seiner Frau. Wir sind alle in der Hinsicht verwandt durch Noah. Aber wir lesen dann weiter in der Bibel, dass die Menschen auch nach der Sintflut nicht aufhören, ihre eigenen gottlosen Wege zu gehen. Und Gott lässt sie erst einmal gehen. Und wir sehen, der Mensch entwickelt seine Moral. Es ist nicht, dass er jetzt keine Moral mehr hätte. Er entwickelt Kultur, um das Leben ästhetisch zu machen, sagen wir so. Er erforscht alles. Er ist sehr tüchtig darin, seine unwichtigen Dinge da auf der Erde möglichst optimal zu organisieren. Er entwickelt sogar eine bestimmte Form von Religion. Er ist jetzt scheinbar wirklich frei von Gott emanzipiert, so wie es ihm gesagt worden ist. Die Bibel aber sagt jetzt im Neuen Testament, dass der Mensch eigentlich nur seinen Gott gewechselt hat, ohne es zu merken. Er sagt, dass er jetzt unter Herrschaft des Gottes dieser Welt ist, der den Sinn, das Denken der Menschen verblendet, sodass sie das Licht, das von Gott eigentlich kommen würde, nicht kennen, aufnehmen. Im Gegenteil, der Satan selbst verkleidet sich als Engel des Lichts, heißt es im 2. Korintherbrief. Er nimmt diese Gestalt des Lichts, Lichtbringers an, Luzifer. So präsentiert sich die Situation. Und durch einen ganz bestimmten Menschen, das sehen wir in 1. Mose 10 und 11, gelingt es dem Widersacher eben in ganz besonderer Weise, durch diesen Menschen, der unter seinem besonderen Einfluss steht, hier unten eine zutiefst gotteslästerliche Achter und Betung zu installieren. Ich rede jetzt von Nimrod, das war ein Urenkel von Noah. Nimrod hat erst einmal sehen, ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn. Jetzt gibt es Auslegungen, die sagen, ja, Gott hat nichts gegen Nimrod gehabt, er hat gewaltige Dinge geleistet. Aber wenn wir das richtig lesen, dann heißt es eigentlich, zumindest in der griechischen Übersetzung, der Septuaginta, gegen den Herrn. Nimrod, der erste Gewaltige auf Erden. Können wir das Bild vielleicht einblenden? Was dieser Nimrod geleistet hat, der hat mal Ninive gegründet, die Stadt Ninive, die große Stadt Ninive, die spätere Hauptstadt von Assyrien. Und so circa 2000 Jahre später, denke ich, der Prophet Micha 5, Vers 5, heißt das Land immer noch das Land Nimrods. Da sieht man, welche Gewalt von diesen Menschen ausgegangen ist. Und der Prophet Nahum, ist vielleicht nicht so bekannt, ist eine einzige Unklage gegen Ninive, der Prophet Nahum. Drei Kapitel nur gegen Ninive spricht der Prophet. Da heißt es in Kapitel 1, Vers 11, aus dir kam der hervor, der Böses plante gegen den Herrn. Also wirklich ein Rebell gegen Gott, der die falsche Anbetung auf dieser Welt hoffähig gemacht hat. Und die zweite Stadt, die er gegründet hat, war Babel. Und Babel, wenn wir die Bibel ein bisschen kennen, wissen wir, ist heute noch sprichwörtlich für religiöse Hurerei. Die Vermischung von Wurm mit Unwurm. Das ist das Tödliche an diesem Cocktail, dass, wenn alles unwahr wäre, dann wäre es leicht zu durchschauen. Soweit die Situation, wo das Reich Gottes auf dieser Welt unbelangt, und Gott, sehen wir dann in Kapitel 11, reagiert zwar sehr stark, er sagt ab Vers 7, Wohlan, lasst uns herabfahren und dort ihre Sprache verwirren, dass sie einer des anderen Sprache nicht mehr verstehen. Und der Herr zerstreute sie von dort über die ganze Erde und sie hörten auf, die Stadt zu bauen. Darum gab man ihr den Namen Babel, denn dort verwirrte der Herr die Sprache der ganzen Erde und von dort zerstreute sie der Herr über die ganze Erde. Was aber nicht heißt, dass der Mensch jetzt so gut zurückgefunden hätte, im Gegenteil, das Böse war jetzt nur mehr verteilt. Und Gott in dieser Zeit, das ist eine lange Zeit, ist eigentlich seltsam tatenlos. Von einem Reich Gottes, von einer Wiederaufrichtung seiner Herrschaft, dass er dem Satan versucht, seine Herrschaft streitig zu machen, weit und breit keine Spur. Gott ist es zwar, der was weiterhin allem Leben gibt, alles was kriecht und flucht, kann es nur, weil er es am Leben erhaltet. Aber wirklich regieren unter den Menschen tut ein anderer. Erst circa 400 Jahre nach der Sintflut, wir sind im Jahr circa 2000 vor Christus, beginnt Gott damit, die Wiederaufrichtung seiner Herrschaft hier unten in die Wege zu leiten. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja Gott, wieso hast du so lange nichts getan? Was ist mit den Menschen, die alle in dieser Zeit gelebt haben? Viele Fragen kommen, stellen. Die Bibel aber weist uns zurecht, wenn wir solche Fragen stellen und Gott anklagen oder die Richtigkeit seiner Entscheidungen in Zweifel ziehen, dann sagt die Bibel uns, ja, wer bist du überhaupt? Ja, Gott setzt einen Beginn in 1. Mose 12 und das lesen wir jetzt vor. Wir sind immer noch in dem Gebiet, in Ur. Von Ur weiß man jetzt nicht genau, ist das oben in Chaldea oder unten, aber wir sind immer noch in diesem Gebiet. Da sehen wir, wie Gott einen von diesen Götzenanbetern, andere hat es ja keine mehr gegeben, ruft. 12, Vers 1. Und der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich werde dich zu einer großen Nation machen Und ich will dich segnen und ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Und ich will segnen, die dich segnen und wer dir flucht, den werde ich verfluchen und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Und Abraham ging hin, wie der Herr zu ihm geredet hatte. Also, merken wir, das ist kein sehr großer Beginn, wie Gott sich jetzt da aufmacht, seinem Widersacher die Herrschaft über diesen Planeten, wir müssen das mal von oben sehen, streitig zu machen. Wenn man denkt, als Vergleich, wie die Amerikaner herkommen sein, um in Hitler die Herrschaft streitig zu machen, in der Normandie, da war eine riesige Invasion. Und was macht Gott? Er ruft einen Menschen. Und Abraham ist bereits 75. Und Gott lässt nochmals 25 Jahre warten, bevor er ihm den verheißenen Sohn schenkt. Wieso lässt er ihn warten? Er muss noch warten, bis Abraham und Sarah so weit sein, dass sie nicht mehr gebären können und nicht mehr zeugen können. Sie können keine Kinder mehr bekommen. Das ist ganz wichtig, ist ein geistliches Prinzip. Das lesen wir jetzt nach. Bitte den Text einblenden, dann haben wir alle die gleiche Übersetzung. Römer 4, Vers 19 bis 25. Und nicht schwach im Glauben, sah er seinen eigenen, schon erstorbenen Leib an, da er fast 100 Jahre alt war, und das Absterben des Mutterleibes der Sarah, und zweifelte nicht durch Unglauben an der Verheißung Gottes, sondern wurde gestärkt im Glauben, weil er Gott die Ehre gab. Und er war der vollen Gewissheit, dass er, was er verheißen habe, auch zu tun vermöge. Darum ist es ihm auch zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Es ist aber nicht allein unseretwegen geschrieben, dass es ihm zugerechnet worden ist, nicht allein seinetwegen geschrieben, dass es ihm zugerechnet worden ist, sondern auch unseretwegen, denen es zugerechnet werden soll, dass wir an den glauben, der Jesus, unseren Herrn, aus den Toten auferweckt hat, der unserer Übertretungen wegen dahingegeben und unserer Rechtfertigung wegen auferweckt worden ist. Also, wir sehen da zwei Prinzipien, die was wir stets vor Augen haben sollten. Wenn wir vom Reich Gottes sprechen, ist erstens mal die Unfähigkeit des Menschen. Gott allein ist, der was aufbauen kann unter den Menschen, wenn er nicht die Kraft gebe, eine übernatürliche Kraft, dann würde überhaupt nichts passieren. Der Mensch, der vergängliche Mensch, kann überhaupt nichts schaffen, was einen Ewigkeitswert hat. Und das zweite Prinzip ist, dass Gott durch den wirkt, der glaubt, der Gott die Ehre gibt und gewiss ist, dass er das, was er verheißen hat, auch zu tun vermag. Abraham, der Vater des Glaubens. Gott macht einen Anfang. Allerdings kann man zur Zeit Abrahams noch nicht von einem Reich sprechen. Da sind wir noch weit entfernt. Ein Reich braucht man einen König, man braucht sein Territorium und eine Hauptstadt, von wo aus der König residiert. Und es braucht natürlich ein Volk und es braucht Ordnungen. Ja, da ist kein Land da, da ist keine große Nation, da ist noch nichts da. Und bis Gott sein Reich, und jetzt kommen wir da endlich dazu, hier unten, mitten im Feindesland, von ihm aus gesehen, aufrichten kann, dauert es nochmals gut 400 Jahre. Und wieder gibt es zwei Gründe. Erst einmal dieses Fleckchen Erde, wir können es wieder wegtun. Dieses Fleckchen Erde, was er dem Abraham geben will und wo er seine Zitadelle aufrichten möchte auf dieser Welt. Eine Zitadelle ist eine kleine Festung in einer großen Festung drinnen. Stellen wir uns vor, die ganze große Festung gehört dem Satan, aber mittendrin sagt Gott, so, jetzt da ist ein kleines Stück Land, so groß wie ein Taschentuch, das gehört jetzt meinem Volk. Da setze ich jetzt meinen Schritt rein. Aber wie gesagt, da sind Leute drinnen und die Gottlosigkeit, sagt Gott, ist noch nicht ganz ausgereift von diesen Menschen da. Also, deshalb muss noch gewartet werden. Und außerdem muss Abraham sich natürlich, danke, auch noch gehörig vermehren. Das Land hat Platz für ein paar Millionen Leute und das dauert ein bisschen, ja. Dann aber, wir sind circa im Jahre 1500 vor Christus, ist es endlich soweit. Gottes Armee unter ihrem Anführer Josua nimmt das Land ein und das Reich Gottes in seiner ersten Form ist Tatsache, ist aufgerichtet. Wir haben ja das letzte Mal schon gehört, dass Gott sein Reich hier nicht auf einen Schlag aufrichtet, sondern in drei Etappen, innerhalb von drei verschiedenen Zeitalter, die ineinander übergehen und die jeweils mit einem Knalleffekt eingeleitet werden und wo Gottes Herrschaft immer mehr zunimmt innerhalb dieser drei Zeitalter und die vom Satan parallel abnimmt. Wenn wir das vielleicht die letzte Einblendung haben, dann sehen wir das irgendwie dargestellt. Diese drei Zeitalter, die jeweils eine Zeit der Vorbereitung haben. Im ersten Fall von Abraham bis Mose. Und dann durch Josua wird dieses Reich Realität. Und es endet mit Johannes dem Täufer. Da geht das erste Zeitalter zu Ende, wo Gott eine bestimmte Ordnung auch hat gehabt, ja. Dann die Vorbereitung für das Zeitalter, in dem wir drinnen sind und in dem wir uns dann in Zukunft, denke ich, ausschließlich widmen werden, wird vorbereitet von Johannes dem Täufer und Jesus auch, gehört noch dazu, und beginnt zu Pfingsten. Und der Unterschied, also diese Ausdehnung des Reiches besteht darin, dass Gott sich nicht mehr auf Israel beschränkt, sondern auf die ganze Welt. Der ganze Welt muss das Evangelium gepredigt werden. Und geht zum Ende dann, wenn die Gemeinde vollständig ist, dann wird sie entrückt, dann geht diese Zeit des Heiligen Geistes, wie man es auch nennt, zu Ende. Dann gibt es wieder die Vorbereitung für das dritte Zeitalter. Da ist die Rede von diesen schlimmen Jahren, die irgendwann kommen werden, vom Antichrist oder auch vom Tier, wie es in der Offenbarung heißt. Und beginnt, ist nochmal ein Knalleffekt, ein richtiger Knalleffekt, dann, wo dann wieder andere Umstände herrschen werden, wo die Herrschaft Gottes weiter vorangetrieben wird, weil der König da ist, und zwar wird von seiner Stadt aus regieren. Jerusalem ist die Stadt des Königs, sagt Jesus, Matthäus 23. Von dort aus wird Weisung ausgehen. Das, was wir gesungen haben, ist ein Text, der in die Zukunft geht. Und das geht dann, die Bibel sagt 1000 Jahre, und dann sind diese drei Phasen, in denen Gott sein Reich aufbaut, laut seine Prinzipien. Er hätte es schneller haben können, aber Gott ist ein guter Baumeister. Das werden wir noch sehen. Das ist, was er baut, er hat seine Prinzipien. Und er kann sich selber nicht untreu sein. Ist das abgeschlossen? Da wird noch Nummer 4 wird es geben, aber das ist dann nichts Böses mehr vorhanden in dieser Zeit. Und deshalb ist es dann nicht mehr auf dieser Erde, das ist eine neue Erde, wissen wir ja. Soweit ein kurzer Überblick, damit wir das ein Stück mal vor Augen haben, wie Gott in großer Ruhe und Souveränität seine Herrschaft wieder vollkommen herstellen wird. Und die Frage lautet jetzt nicht, kommst du dazu oder kommst nicht dazu, die Frage lautet nur, bin ich dabei? Das ist die einzige Frage, werde ich mit ihm herrschen, von Ewigkeit zu Ewigkeit, wie es heißt in der Offenbarung, oder werde ich sein an einem anderen Ort, der eigentlich dem Teufel bereitet ist und seine Engel. Das sind die zwei Orte, wo jeder Mensch muss Rechenschaft abgeben vor Gott, weil er ein denkendes Wesen ist. An einem Ort landet jeder. Und das ist irgendwie der Marschplan dazu. So, wir haben gesagt, habe ich gesagt das letzte Mal, dass wir unter drei Aspekte das Reich, in dem wir sein, in dieser zweiten Phase, nennen wir mal so, betrachten werden. Einmal wollen wir uns das Thema stellen, wie kommt man überhaupt rein in dieses Reich? Das ist eine sehr wichtige Frage, weil das schönste Reich nutzt man nicht, wenn ich nicht reinkomme oder wenn es gar nicht so schön ist drinnen eigentlich. Das ist dann die zweite Frage, wie lebt sich in diesem Reich? Das wird auch ein Thema sein von einer Predigt. Und das dritte Thema ist, was wird verlangt in diesem Reich? Wir wissen ja, haben wir bei den Juden schon gesehen, dass auch immer was verlangt wird. Gott ist einer, der viel investiert, aber der auch dann was verlangt. Ja. Wenn Gott einen Schritt weitergeht beim Bau seines Reiches, dann hat der Mensch mal große Mühe zu folgen, das zu verstehen und zu akzeptieren. Selbst dann, wenn man wie dieser Nikodemus eigentlich ein Vollprofi ist, ein Theologian, ein Experte in Sachen Gott. Nikodemus hat den Propheten Hesekiel ja eigentlich, denke mal, wie die Juden damals waren, ein- und auswendig gekannt. Die haben die Bibel auswendig gekannt. Aber jetzt, wo Jesus auf das zu sprechen kommt, was der Prophet 600 Jahre vorher prophezeit hat, steht er auf den Schlag. Man kann sich das nicht vorstellen. Das ist zwar drin, wir predigen vielleicht drüber, aber dann auf einmal ist es da und wir können es nicht fassen. In Hesekiel 36 klagt Gott zuerst, dass die Juden, obwohl sie doch sein Volk sind, seinen heiligen Namen auf der ganzen Welt entweiht haben. Dann aber, ab Vers 25, ist die Rede davon, dass er, Gott selbst, eines Tages dieses Dilemma von Grund auf beseitigen würde. Das Dilemma, dass der Mensch, auch und vor allem der religiöse Mensch, von sich aus keine Kraft besitzt, Gottes Willen zu tun. Ich lese vor Hesekiel 36, ab Vers 25. Da spricht Gott: Und ich werde reines Wasser auf euch sprengen, und ihr werdet rein sein. Von allen euren Unreinheiten und von all euren Götzen werde ich euch reinigen. Und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und tut. Ab sofort, sagt Jesus, gelten neue Regeln. Es wird eintreten, was der Prophet gesagt hat. Gott schaut nicht mehr länger zu, wie Menschen sich abstrampeln und doch nichts Gescheites dabei rauskommt. Gott bringt seine Herrschaft auf dieser Erde auf ein neues Niveau, auf ein neues Level, sagt man heute. In Zukunft gilt folgender Grundsatz. Jesus sagt es da zweimal. Wenn du dich zu Gott zählen willst, dann musst du zuerst ein Erlebnis haben, welches dein ganzes Leben verändern wird. Der Heilige Geist muss zuerst in dich reinkommen. Grund, wo es aus dem Fleisch geboren ist, es ist Fleisch. Und wo es aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Aus dem Fleisch geboren, das heißt gezeugt durch einen Mann, ist natürlich jeder Mensch. Wir alle sind aus dem Fleisch geboren. Auch die, wo es draußen sind, sind alle aus dem Fleisch geboren. Aus dem Geist geboren aber ist nicht jeder. Um aus dem Geist geboren zu werden, muss am Menschen praktisch ein zweiter Zeugungsakt passieren. Von nichts passiert nichts, von nichts kommt nichts. Und diese Zeugung kann durch niemanden erfolgen als durch Gott selber. Und es ist eine ganz konkrete Zeugung. Es ist nicht ein schönes Wort einfach, sondern es ist, dass in uns etwas reinkommt, was vorher nicht da war, nämlich Gott selbst. Und die Bibel sagt, dass erst dies, dass Gott uns seinen eigenen Geist schenkt, das Siegel ist, der Beweis, dass wir zu ihm gehören, sein Eigentum. Es ist sein Stempel, den er draufschlägt. Paulus sagt, wer den Geist nicht hat, der ist nicht sein, der gehört ihm nicht. Heilige Geist, das Siegel, dass wir Kinder Gottes sind. Jeder Mensch muss, wenn er ins Reich reinkommen will, zuerst durch den Geist geboren werden, aus Geist. Aber auch aus Wasser, sagt er da im Vers 5a. Was heißt jetzt das? Das haben wir hier beim Hesekiel auch schon gesehen. Die Rede vom Wasser. Gott gibt seinen Geist, der ja heilig ist, nicht in einen unreinen Menschen. Hesekiel sagt zuerst, und ich werde reines Wasser auf euch sprengen, und ihr werdet rein sein. Und ich werde meinen Geist als zweites in euer Inneres geben. Geschwister, weil es so war, so sein muss, weil es nicht anders geht, dass der Geist nur reinkommt, wenn wir rein sind, musste Jesus sterben. Jesus ist die Reinigung für unsere Sünden. Das Blut Jesu reinigt uns von jeder Sünde. Was kam raus? Kam raus, als Jesus durchbohrt wurde. Blut kam raus und Wasser. Das sind die zwei Elemente, die diese Reinigung symbolisieren, dass das Blut Jesu uns reinwaschen muss und dass wir auch, das Bild vom Wasser, gereinigt werden müssen. Bevor Jesus den Geist senden konnte, musste er zuerst die Reinigung von den Sünden erwirken. Dann erst nach der Reinigung von den Sünden wurde er von Gott ermächtigt, den Heiligen Geist all jenen zu schenken, die an den Sohn glauben und die ihm gehorchen, der das alles vollbracht hat, diese große Erlösung. Das ist Gottes Weg, Gottes Ordnung. Zuerst muss alles, die Strafe bezahlt werden und dann erst kann sein Geist in uns hineinkommen. Und was der Heilige Geist bewirken kann, wie er imstande ist, den Menschen von innen heraus zu verändern, das sieht man ganz klar, wenn man die Pfingstgeschichte lesen. Deshalb lautet die Frage, haben wir unser persönliches Pfingsten erlebt? Wenn ich der was erlebt hat, dem sage ich nichts Neues. Der weiß genau, was passiert ist in dem Moment, wie der Geist Gottes in eine gekommen ist. Was dem Herrn gefällt, sagt der Prophet Jesaja, wird durch seine Hand, durch die Hand Jesu gelingen. Was gefällt dem Herrn? Ja, dem Herrn gefällt erst einmal, dass wir nicht sterben, sondern leben und dass seine Herrschaft wieder aufgerichtet wird. Paulus beschreibt diese revolutionäre Tat, mit der Gott eine Möglichkeit geschaffen hat, dass der Mensch zuerst versöhnt ist mit ihm und dann mit Kraft ausgestattet wird, mit folgenden Worten. Paulus ist ein Intellektueller, müssen wir Verständnis haben mit ihm. Er sagt, dass dem Gesetz unmöglich, weil es durch das Fleisch kraftlos war, tat Gott, indem er seinen Sohn in Gleichgestalt des Fleisches, der Sünde und für die Sünde sandte und die Sünde im Fleisch verurteilte, damit die Rechtsforderung des Gesetzes erfüllt wird in uns, die wir nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist wandeln. Ja, kompliziert, gell? Ja. Aber es ist gut, wenn wir uns üben, auch komplizierte Sachen zu verstehen. Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Das sind Dinge, über die sollten wir viel nachdenken, damit wir sie verstehen. Das verstehen wir nicht auf Anhieb. Wir sollten schauen, diese Verse wirklich zu durchdenken und zu verstehen, weil es ist das Größte, was jemals passiert ist auf der Welt. Dass Gott es geschafft hat, uns ewiges Leben zu geben und dass wir Bürger sein dürfen in seinem Reich, Gottes Hausgenossen. Ist es da jetzt ein Wunder, wenn die Schrift jetzt sagt, haben wir gehört von der Agnes, dass es für den keine Rettung gibt, der so eine große Rettung ausschlug? Wir haben gelesen, der Vater liebt den Sohn und hat alles in seine Hand gegeben. Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Das heißt, wir haben es nicht gelesen, das steht ab Vers 35. Ja, das ist eine ernste Sache. Das ist eine ernste Sache, die Botschaft von Johannes 3, wie man ins Reich Gottes reinkommt. Der einzige Weg zum Leben. Es wird nicht viel verlangt. Es wird wirklich nicht viel verlangt. Im Römer 10, wieder Paulus, sagt er, ja, es wird nicht von dir verlangt, und dann zählt er so schwierige Dinge auf, eigentlich unmögliche Dinge, wenn wir das lesen, sondern es ist ganz einfach. Wir müssen glauben und müssen Jesus als Herrn bekennen, und zwar als unseren Herrn. Und wir müssen bereit sein, ans Licht zu kommen. Das Licht will seine Arbeit tun. Wenn wir uns dem Licht stellen, sagt Johannes, dann wird es besser mit uns, und dann hat Gott sein Ziel erreicht. Und ja, um das geht's. Ich mache jetzt Schluss. Das war ein bisschen kompliziert heute. Ist mir selber aufgefallen. Ich denke, ich werde nur zweimal über das Reich Gottes reden. Einmal im Schwerpunkt, was für reiche Menschen wir sind, über Gottes Großzügigkeit, wie Gott eigentlich schenken will, wie er großzügig ist von sich aus. Wir haben das letzte Mal gesehen mit der Traube, was zwei Israeliten gebraucht haben, um die große Traube rauszutragen aus Kanaan. Das ist ein Bild für das, wie Gott unser Leben reich machen kann. Und ich möchte auch mal sprechen dann über das, was Gott fordert. Gott erwartet auch sehr viel. Und über das muss auch gesprochen werden.